Herzlich willkommen, liebe Gäste, zu einer sehr ungewöhnlichen Veranstaltung, die es in der Form so noch nie gegeben hat. Wir freuen uns über Ihr Interesse daran. Es geht um die Domstufenfestspiele, aktuell der Name der Rose, ein Titel, den Sie sicherlich alle kennen, sonst wären Sie nicht hier. Es geht um die Vertonung, die Theateradaption, die Musicaladaption dieses Stoffes, der viel mit Mittelalter, mit Mönchtum, mit Glaube und Aberglaube zu tun hat. Und das sind Themen, die uns interessiert haben in der Vorbereitung, zu schauen, was machen Autoren aus so einem Stoff, wie lässt sich das in eine Theaterform übertragen. Das ruft Fragen auf, ruft sicherlich auch Reaktionen von Menschen auf, die das Werk gesehen haben oder über das Werk gelesen und gehört haben. Und wir wollten einfach die Chance nicht verstreichen lassen, die beiden Autoren dieses Musicals zu bitten, Stellung zu nehmen zu dem, was sie da getan haben. Auch wenn Sie als Besucher vielleicht noch nicht alle das sehen oder hören konnten, trotzdem aber sicherlich schon das eine oder andere darüber wissen. Wir wollen einfach ins Gespräch kommen mit den Autoren und eben diese Brücke schlagen zwischen dem historischen Hintergrund, dem das Ganze zugrunde liegt, schon dem Roman, aber dann natürlich auch dem Musical, und haben dazu uns Gäste eingeladen, die darüber kompetent Auskunft geben können, so dass man eben auch so die Frage stellen kann, wie war es denn nun wirklich und was ist jetzt Theater, was ist Show, was ist tatsächlich Historie. Und wenn ich wir sage, meine ich damit meinen Partner bei diesem Begleitprogramm, Niklas Wagner vom Katholischen Forum im Land Thüringen, mit dem wir schon zusammen eine Einführungsveranstaltung im Theater gemacht haben, was so eher Vortragscharakter hatte, aber eben ohne die Autoren dabei zu haben. Und heute haben wir auf Einladung der Predigergemeinde die Möglichkeit, hier an einem Ort, der ja doch für Erfurt sehr authentisch ist und viel zu tun hat mit dem, was in dem Stück verhandelt wird, darüber werden wir auch noch was hören, diesen Ort gewählt, um Sie in dieses Gespräch einzubinden. Und wir wollten es eigentlich im Hohen Chor machen, das ist der noch authentischere Ort, weil der wirklich genau in die Zeit gehört. Aber um Ihnen allen auch einen Sitzplatz zu ermöglichen, sind wir jetzt hier umgezogen, freuen uns über das große Interesse. Ich darf Ihnen jetzt von Theaterseite die beiden Autoren vorstellen. Das ist in erster Linie Øystein Wiik als der Librettist, der also den Text verfasst hat. Und sein und derjenige, der das Ganze dann in Noten gefasst hat, in einer wirklich besonderen Zusammenarbeit auch lang bewährt und perfekt aufeinander eingespielt, Gisle Kvernhok als Komponist. Beide sind Norweger, das wissen Sie vielleicht, und wir haben vor 11 Jahren schon mal mit Ihnen ein Werk hier uraufgeführt, Martin L., ein Musical auch über den jungen Martin Luther, auch damals ein Stück, das ja wirklich genau zugeschnitten war auf den Ort, auf die Möglichkeiten, die wir hier haben, künstlerischer Art und natürlich auch architektonischer und bühnenmäßiger Art. Und nachdem das damals so ein großer Erfolg war, waren wir eben glücklich, das Angebot zu bekommen, eben mit diesem Stoff die beiden hier wieder verpflichten zu können. Sie sind ansonsten ja europaweit unterwegs mit großen Musicalproduktionen, preisgekrönt, große Stoffe, immer wieder auch an verschiedensten Theatern aufgeführt, hauptsächlich im Genre Musical, wobei Øystein gelernter Sänger ist, das ist eben auch wichtig, er weiß auch ganz genau, wie eben sowas aus der Perspektive des Darstellers funktioniert, und seine Texte sind eben auch so, dass sie dann eben auf der Bühne auch wunderbar funktionieren. Und Gisle ist ein Komponist, der hauptsächlich Musicals schreibt, aber nicht nur, es gibt auch große Orchesterwerke von ihm, und gerade vor wenigen Monaten hat er auch für eine Osloer Kirche ein Stück komponiert, das ging auch hier durch die Fachpresse, also sowas oratorisch, opernmäßiges in einer Kirche aufzuführen. Also Sie sind da insofern auch sehr vielschichtig unterwegs, und insofern sind wir gespannt, was Sie dann gleich auch zu Ihrem Stück sagen werden. Ansonsten würde ich jetzt übergeben an Niklas Wagner.
Vielen Dank, Herr Dr. Lange. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass unsere Veranstaltung hier zwischen Theater, Katholischem Forum und Evangelischer Predigergemeinde auf so erfreuliche Resonanz stößt. Wir haben neben den Autoren noch zwei Fachleute zum Gespräch dazu gebeten. Und zwar ist das zum einen Professor Dr. Dietmar Miet. Er ist Moraltheologe von der Ausbildung her, arbeitet hier als Forscher am Max-Weber-Kolleg in Erfurt. Und er ist ein Experte für Meister Eckhart, den mittelalterlichen Dominikaner, der hier gewirkt hat, also hier am Ort. Dazu werden Sie sicherlich gleich noch mehr sagen und vor allem Richtigeres sagen, als ich es jetzt in einer kurzen Einleitung tun könnte. Und wir haben Professor Dr. Jörg Seiler hier, vielleicht einigen von Ihnen schon bekannt von der Uraufführung. Kirchenhistoriker. Er war nach Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Juniorprofessor sowie als Gymnasiallehrer und Leiter des Religionspädagogischen Amtes in Frankfurt, ist er jetzt seit 2015 hier in Erfurt Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, also genau für die Zeit, in der der Name der Rose spielt und auch die Zeit, in der diese Predigerkirche hier gebaut worden ist und entstanden ist. So viel der Vorrede. Steigen wir mal in die inhaltliche Fragestellungen ein. Und zwar würde ich gerne mal mit einer Frage an die beiden Autoren beginnen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, der Name der Rose als Musical zu vertonen?
Ja, also das ist eigentlich ganz einfach, weil nach unserem letzten Musical im 80 Tagen um die Welt kriegten wir ganz einfach das Angebot, dieses Stoff als Musical zu bearbeiten. So ist, ursprünglich war es nicht unsere Idee, es war unsere eminenten Zusammenarbeitspartner Boris Priebe bei dem Verlag Felix Bloch Erben, mit dem wir einen sehr engen Zusammenarbeit haben, und er hat das vorgeschlagen. Und also ich habe irgendwie 22 Jahren hin oder vielleicht auf der Zeit, als der Film auskam, habe ich gedacht, diese wäre vielleicht ein Musical. Aber diese Idee ist dann verloren gegangen bei mir, weil wir haben dann statt diesem haben wir Sophies Welt gemacht als Musical. Das ist ja denkweise so etwas Ähnliches irgendwie, obwohl ein ganz anderes Thematik ist es ja, ein Musical über die, auch über die großen Fragen des Lebens. Aber dann mit diesem Idee von Verlag haben wir beiden sofort gesagt, also die einzige Stelle, wo man das eigentlich produzieren kann, ist ausgerechnet hier in Erfurt. So, wir haben gesagt, wir möchten das gern tun, aber bitte fragt der Arne Langer und der Guy Montavaux, ob wir vielleicht dieses dann verwirklichen in an den schönsten Freilichtspielstätte Europas, ausgerechnet Domstufenfestspiele hier in Erfurt. Ja.
Können Sie uns denn sagen, wie lange es jetzt quasi gedauert hat von der ersten Idee bis jetzt zur Premiere am Freitag?
Ja, also das war, wie Øystein gesagt hat, nach unserer Premiere in 2016, in Herbst, haben wir dann diese Frage gekriegt, und dann haben wir auch ein anderes Auftragswerk gekriegt von Landestheater Linz. So, wir haben eigentlich zwei Musicals gleichzeitig geschrieben, aber ich glaube dann, ungefähr 2 Jahre haben wir dann mit diesem Stoff gearbeitet. Aber wir haben auch andere Werke geschrieben, wir haben viele andere Projekte. Øystein schreibt auch Krimi-Romanen und ich schreibe dann Orchestermusik. Und so, es ist immer sehr schwer zu sagen, wie viel Zeit wir eigentlich für diese Werke brauchen. Aber wenn wir wirklich arbeiten, dann ist es ganz intensiv. Dann kann es dann 24 Stunden arbeiten. Und zum Beispiel ich mache erst, was wir nennen, einen Klavierauszug. Das ganze Stück mit nur Klavier, das wir in die Proben brauchen. Und dann, wenn alles ist klar, wenn wir wissen, wie das Struktur und alles ist, dann fange ich an mit dem Orchesterpartitur. Und die ganze Orchesterpartitur habe ich dann für 3 Monate gearbeitet. So, und dann war eine ganz, ganz intensive Periode. Ab und zu in 2 Jahren.
Sie haben ja jetzt schon ein bisschen was zum Thema Zusammenarbeit gesagt. Sie haben jetzt gesagt, quasi Text und Klavierauszug. Wie müssen wir uns das denn so vorstellen? entsteht da erst der Text und Sie schreiben dann entsprechend Noten dazu, ich sag's mal ganz platt, oder entsteht das parallel in Absprache? Wie müssen wir uns das so vorstellen, diese Zusammenarbeit zwischen Text und Musik dann?
Ich kann ein bisschen darüber anfangen und dann kannst du mir widersprechen. Also jedes Werk ist anders irgendwie. Aber mit diesem Roman von Umberto Eco, der so groß ist, so dick ist, so viele Geschichten, so viel Material, war der Weg, also der Text zuerst zu schreiben, also eine Zusammenfassung, und das geht schon in mehrere Stufen. Zuerst war es nur lesen, 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 wieder und wieder, weil dieser Roman ist nicht einfach zu verstehen. Es gibt viele Digressionen, viele Nebengeschichten und das läuft alles parallel. Und das dann auszuwählen, welche Geschichte man für das Publikum Erfurt auswählen soll und welche Geschichte, der sich auf der Bühne geeignet ist, das ist die erste Stufe. Danach habe ich ein sogenanntes Treatment geschrieben, das ist ungefähr 60 Seiten, wo man nur ganz neutral alles beschreibt, was der Handlung sein soll, durch ein Szenario. Man nennt es auch ein Treatment, das ist so mehr ein Filmbegriff für dasselbe, das ist ein Szenario, und ganz ohne Emotion sagen, Adso und William kommt zum den Abtei. Also so ganz, ganz so, nur um zu sehen, haben wir eine Geschichte, haben wir eine Spannungsbogen, eine dramatische Spannungsbogen, und haben wir die richtigen Dinge ausgewählt. Danach zuerst fängt man an, dann Texte zu schreiben, Dialogen und Liedertexte. Und dann habe ich immer Gisles Musik im Hinterkopf. Irgendwie, wenn ich einen Liedertext schreibe, dann denke ich, hier wird der Gisle wahrscheinlich so und so machen. Und es wird niemals so, als ich denke, weil er macht immer etwas anderes. Er hat immer irgendwie eine Überraschung im Herz oder in der Hut oder so. Aber Text kommt oft so, dass man schreibt es mit einer so nur eine vorläufige Melodie im Kopf. Das habe ich auf jeden Fall immer. Und ich weiß, dass es anders wird, wenn Gisle schon der Musik macht. Aber wir entscheiden uns auch von vorne an, wo man die große Produktionsnummern haben soll, wo es Solis sein, vielleicht eine Ballade, vielleicht ein Up-Tempo-Lied. Alle diese Dinge werden schon im Libretto oder der Text geplant, sodass wir auch irgendwie eine so musikalische Struktur schon in dem Text einbauen. Aber dann danach kann sich also viel ändern, weil es ist nicht immer, dass der Straßenplan stimmt mit der Vision, und dann muss man den Straßenplan folgen und vielleicht nicht den Vision. Gisle?
Ja, nein, also Ihre Frage war auch vielleicht, ob Text kommt dann erst oder Musik, und am meisten schreibt Österne Text erstmal, und hier in diesem Stück war es so, also er hat der erste Akt geschrieben, bevor ich eigentlich angefangen zu arbeiten hat, und ich also manchmal habe ich eine Melodie, eine Idee, und dann kann ich dann es dann schicken und dann als eine Inspiration oder so.
Ja, das ist irre. Ja. Das ist Irrsinn. Ja. Er kommt mit einer schönen Strophe und dann geht das 24 Stunden und ich kann nicht schlafen, weil dann liegt dieses Bam, 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 Bam. Und das klingt die ganze Nacht. Ich bin dann hellwach und dann kommt die nächsten Linien, kommt von ausgerechnet diese Linien. So geht es oft hin und zurück.
Und er kann vielleicht eine Strophe, also eine Linie schreiben, also zum Beispiel einen Titel von einem Lied, und dann kann ich die ganze Melodie schreiben und dann fängt er dann wieder zu arbeiten. In diesem Stück ist es da glaube ich, meistens den Text erstmal. Aber wir haben eine Melodie, dieses Thema von das Mädchen, das habe ich erstmal geschrieben. Und er hat einen Satz da geschrieben, das war nicht, also in dem Stück ist es «Sei giovane, sei bello tu». Und es war ein bisschen anders.
Ja.
Und dann haben wir das geändert, so es passt mit meiner Melodie. Mhm. Und dann, aber auch es gibt, also wir haben diese merkwürdige also Verbindung.
Telepathie.
Telepathie. Dass wir, ich habe, es ist ein Thema, das ich nur als Underscore, also Musik unter Dialog, also wie Filmmusik, dass ich habe gedacht, ja, das passt gut. Dann mache ich das für diese erste Serie.
Muss das singen. Das ist die Underscore, ja, das er geschrieben hat.
Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kann ich das wieder also mehr in das Stück brauchen. Und dann beim Ende in die letzte Szene mit Jorge und William, dann passt diese Melodie perfekt in seinem Text. Er hat nicht diese Melodie gehört.
Nein, und der Text war geschrieben, bevor ich die Melodie gehört habe.
Und das ist nicht die einzige Fälle, wo das geschehen hat.
So, nein, so, also es ist wie, irgendwie dann sind wir wie die zwei alte Männer in Muppet Show, wie sie das machen. Das ist so.
Also es geht so.
Ja.
Auf jeden Fall ein enges und gutes Miteinander.
Ja, also es ist wie eine artistische Ehe, denke ich. Also irgendwie, ja. Und so muss es sein. Man kann nicht das eine von das andere trennen. Und wenn ein Text und Musik dann zuerst zusammengefügt ist, ist es auch, kann man es nicht mehr separieren oder trennen. Das geht nicht. Und das ist der Magie von Musiktheater, dass diese große Wirkung kommt von dieser Zusammenfügung von Text und Melodie. Und das ist auch immer so reizvoll. Ich freue mich immer, wenn Gisler dann, ich muss jetzt wieder aufstehen, weil ich werde aufgeregt, wenn ich über diese Sachen rede. Weil es ist so reizvoll, wenn ich einen Text geschrieben habe, dann schicke ich es Gisler und dann warte, hat er das akzeptiert, findet er das gut, kommt es eine Melodie und wenn er dann sagt, ja, Eustein, ich habe schon eine Melodie und er schickt das auf E-Mail, auf so eine MP3-File und ich höre es zu und oft fange ich dann an zu jumpen, weil es so gut ist. Und dann läuft es weiter und dann, ja, so ist es. Es ist eine Zusammenarbeit voller Aufregung, voller Freude, voller Leidenschaft, voller Leben, denke ich, ja. So, jetzt setze ich mich dann wieder.
Ja, nach diesem Blick in die Werkstatt eines Komponistenduos würde ich gerne mal den Bogen schlagen zu der Problematik, so einem Stoff gerecht zu werden. Das ist natürlich eine Frage, die sich an die beiden Theologen richtet. Wenn man das liest, der Name der Rose als Musical, als Bühnenwerk, denkt man doch sofort, das geht gar nicht. Das ist so ein komplexer Roman mit so viel intertextuellen Bezügen, schon also über das Romanschreiben an sich, aber auch als historischer Roman ja schon unglaublich einfach quantitativ umfangreich, aber auch von den Gedanken, von dem Personal her. Und das dann in einem Stück, das nicht länger als 2,5-3 Stunden dauern darf. Sie werden sich die Frage auch gestellt haben. Und ich frage Sie jetzt, nachdem Sie das Stück mehr oder weniger kennen, haben Sie das Gefühl, darf man das? Ist das in Ordnung, daraus ein Musical zu machen? Wer fühlt sich berufen?
Ja, ich bin ja jemand, der sich mit dieser Zeit beschäftigt. Das heißt also mit dem Jahr 1327, um das es geht. Und zwar beschäftige ich mich aus einem anderen Blickwinkel damit, nämlich mit Meister Eckhart. Um diese Zeit, da war er gerade auf dem Weg von Köln nach Avignon, vielleicht auch schon in Avignon angelangt, um beim Papst ein besseres Gericht zu finden als beim Erzbischof von Köln, der ihn als Häretiker angeklagt hatte. Aber lassen wir das mal beiseite, dann ist es doch so, dass das Jahr 1327 sozusagen auf drei Ebenen hier existiert. Die erste Ebene ist, als sich die Geschichte selber geschrieben hat. Das ist übrigens ein Zitat von Thomas Mann. Als die Geschichte sich selber geschrieben hat, sie hat sich natürlich nicht selber geschrieben, sondern wir haben eine Menge Quellen dafür. Wir haben Chroniken und wir haben natürlich die Schriftsteller dieser Zeit und alle die, die hat Umberto Eco gelesen, Meister Eckhart etwas weniger, aber viele andere dafür sehr gründlich. Und das ist sozusagen dann die zweite Ebene, nämlich die Ebene des Romans Der Name der Rose, den Umberto Eco geschrieben hat. Und dieser Roman, wie Herr Dr. Langer schon zu Recht gesagt hat, ist sehr komplex und enthält unheimlich viele Anspielungen. Er geht auf die gesamte Philosophie der Zeit ein, auf die gesamte Theologie der Zeit, auf die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst und auch die zentrale Auseinandersetzung um die Armut, den sogenannten Armutsstreit zwischen dem Papst und den Franziskanern, während die Franziskaner, also die spirituellen Franziskaner, die an die absolute Armut glaubten, während die vom Kaiser protektioniert worden sind, nicht weil er gemeint hat, man solle so arm sein wie die Franziskaner, sondern er gemeint hat, was die Franziskaner gegen den Papst schreiben, das ist günstig für mich. Und diese Situation, die schildert also der Roman Der Name der Rose sehr komplex. Und auch der Titel verweist auf eine ganz bestimmte philosophische Schule, nämlich auf den Nominalismus, wo der Name eigentlich im Grunde eine Benennung ist, die willkürlich erfolgt. Also nicht irgendeine große zusammenfassende Idee einer Rose, von der dann die einzelne Rose nur ein Exemplar ist, sondern eben jede Rose ist eine Einzelrose und sie kennt kein Warum. Oder wie später Angelo Silesius sagt, die Rose blüht, weil sie blüht. Sie kennt kein Warum sie blüht. Also diese Reduktion oder diese Zurücknahme auf den bloßen Namen, die spielt schon in der ganzen Geschichte eine Rolle, weil es auch der Anfang einer ganz bestimmten Vorstellung von Moderne ist, in der dann auch Roger Bacon vorkommt. Das ist der Mathematiker und Physiker der damaligen Zeit und bereits in William von Baskerville, der William von Ockham darstellt, einen zeitgenössischen Philosophen, dann wird diese ganze Philosophie so weit ausgezogen, dass wir in der Postmoderne sogar landen können. Das ist sozusagen die Ebene jetzt des Romans. Und jetzt haben wir eine dritte Ebene, das ist die Ebene des Musicals. Und das Musical muss natürlich noch freier mit dem Stoff umgehen, als das schon Umberto Eco im Namen der Rose gemacht hat. Umberto Eco hat damals die Getränke der damaligen Zeit, die Schriften der damaligen Zeit, alles miteinander gemischt und eine eigene Idee hineingebracht, die ich jetzt nicht im Einzelnen schildern will. Das können Sie ja nachlesen. Aber jetzt in einem solchen Musical muss man das natürlich ein Stück weit reduzieren. Das fängt schon damit an, wenn ich das erste Bild sehe, dann sehe ich, die Kleidung stimmt ja gar nicht. Das sind ja Benediktiner, die da rumlaufen und die sehen alle aus wie Franziskaner. Also das sind so Dinge, die sich verändern vom Roman bis zum Musical, denn das Musical hat einen anderen Zweck. Das Musical will, wenn ich das richtig sehe, unterhalten. Gut unterhalten, auch intellektuell unterhalten, nichts unterdrücken, was an intellektuellen Möglichkeiten in dem Stück drin ist. Und das gelingt nach meiner Ansicht im Musical auch ganz gut. Aber im Vergleich zu dem Roman ist es natürlich etwas ganz anderes. Es ist viel, ich würde es auch einen Ausdruck bringen, es ist viel burlesker und grotesker in der Wirkung, als das der Roman ist, bei dem man sich ja ständig ein bisschen zurücknehmen kann. Morgen lese ich weiter, ich schlage mal irgendwo nach, weil das Latein ist nicht übersetzt und solche Dinge, das wäre der Roman. Aber im Stück, da wollen wir die direkte Wirkung, da wollen wir eine Szene haben, in der tatsächlich der junge Azzo sein Liebesverhältnis hat. Wir wollen eine Szene haben, in der der Inquisitor tatsächlich jemanden kurz vor zum Verbrennen bringt. Also wir wollen sozusagen die Show auch haben und die Burleske auch haben. Und diese Umsetzung, die muss natürlich möglich sein. Das heißt, hat Umberto Eco, und das ist mein letztes Wort zu diesem Beitrag, hat Umberto Eco, hätte er das Musical akzeptiert? Ich denke, das hätte er schon getan, und zwar, weil durch sein ganzes Werk sich so eine Art Ironie hindurchzieht. Er macht sich zugleich nimmt die Dinge ernst, macht sich aber auch über sie lustig, über die ganze Inquisition, über die Heresie-Geschichten, die erzählt werden, über das Ketzertum, über den Papst natürlich, über den Kaiser, über die Benediktiner, über die Franziskaner und nicht zuletzt auch über die Dominikaner. Da muss ich jetzt doch noch ein Wort sagen, weil wir in einer dominikanischen Kirche sind. Meister Eckhart war ja Dominikaner. Und die Dominikaner kommen im Namen der Rose nur vor in der Form dieses Inquisitors. Er hat zwar kein Dominikanergewand an bei euch, aber er ist ein Dominikaner und es gibt in der Tat solche dominikanischen Inquisitoren. Der William von Baskerville sagt ja, ich bin kein Inquisitor mehr. Und jetzt höre ich aber auch auf, Meister Eckhart war auch kein Inquisitor.
Herr Professor Seiler, in dem Stück ist ja viel von diesem Thema Häresie, also Abweichung von der reinen Lehre, die Rede bis hin eben zu Prozessen, in denen Menschen dann eben wegen abweichender Meinung dann ja zur Höchststrafe, zur Todesstrafe verurteilt werden. Man hat ja so ein Bild vom finsteren Mittelalter, wo also das ein Menschenleben nicht viel zählte. Und ist das wirklich so gewesen? Also wie ist da auch nicht viel Show in der Geschichtsschreibung dabei, dieses Mittelalter so runterzumachen und so menschenverachtend darzustellen? Ist das die Regel gewesen? Wie würden Sie das als Historiker bewerten?
Zwei Bemerkungen nochmal zu dem Vorgespräch. Erstmal, ich würde sagen, Umberto Eco hätte sich bestimmt über das Musical gefreut. Aus dem Grund der Ironie und weil Eco selber sagt, ihr dürft mich interpretieren, wie auch immer ihr wollt. Es gibt keine Norminterpretation für das Werk, was ich hier geschrieben habe. Also das ist so eine Grunddenke und das ist eine Möglichkeit, sozusagen dieses Werk umzusetzen. Ich würde auch, wie Herr Miet auch sagen, wir haben die drei Ebenen zu unterscheiden, Geschichte, Roman Eco, Musical. Ich erwarte auch schon vom Roman Eco nicht sozusagen eine 1:1 Übersetzung des Historischen in einen Roman, obwohl er das sehr klug gemacht hat, also unglaublich. Ich glaube, historisch stimmt da alles, was drin ist. Aber es ist natürlich keine Geschichtsschreibung, sondern es ist ein Zusammenstellen, sehr kluges Zusammenstellen von mehr oder weniger zeitgenössischen Denkweisen, historischen Fakten. Und die ganze Geschichte mit den Morden kommt dann aus meiner Perspektive sozusagen dazu. Ich hüpfe normalerweise sehr selten. Das ist offensichtlich eines Wissenschaftlers nicht so die angemessene Körperreaktion. Aber wo ich innerlich gehüpft habe tatsächlich, ich habe das Textbuch in einem Zug durchgelesen, weil ich dachte, verdammt noch, wie kann es passieren, dass jemand wirklich die Komplexität dieses Romans in einen Textbuch hineinschafft. Und ich finde, das ist Ihnen sehr gut, also unglaublich gut gelungen. Natürlich auch unter dem Aspekt, ich will vor allem Darstellbares darstellen. Ich glaube, die grundphilosophischen Themen und Fragen klingen ganz viel an, aber sind natürlich nicht in der Komplexität dargestellt, wie es bei Eco abgebildet oder dargestellt ist. Finster war das Mittelalter nicht, grundsätzlich nicht. Rümpfen Sie nie die Nase über Mittelalter, sonst würden wir nicht mit Vergnügen hier in so einem großen Kirchenraum sitzen oder über die Krämerbrücke laufen oder weiß Gott was. Mittelalter, wir können alle dankbar sein, dass wir nicht im Mittelalter leben, weil das Leben unglaublich schwieriger, schwerer, mühsamer gewesen wäre. Wir haben Matsch, wir haben kein elektrisches Licht, wir haben keine Heizung. So. Also alles diese praktischen Sachen, an die wir uns ganz selbstverständlich gewöhnt haben, gab es im Mittelalter nicht. Aber die Menschen im Mittelalter haben dennoch, weil sie halt in ihrer Kultur groß geworden, aufgewachsen sind, es nicht anders kannten, so gelebt. Also finster war das Mittelalter nicht. Die Vorstellung eines finsteren Mittelalters ist eine Erfindung des 16. 17. Jahrhunderts. Mittelalter ist eine Epoche wie die Antike, wie das 19., wie das 18., 17. Jahrhundert. Ganz weit von uns weg, fremd, aber genauso fremd wie uns das 19. Jahrhundert ist. Vielleicht ähnlich fremd wie das 19. Jahrhundert oder wie das 18. Jahrhundert. Zur Inquisition. Ich sehe das relativ nüchtern erstmal. Ich sage, die Inquisition beginnt, also wird, es gibt kein exaktes Gründungsdatum der Inquisition, um 1200, Anfang des 13. Jahrhunderts, ist zunächst mal, wenn Sie es rechtshistorisch sehen, eine innovative und fortschrittliche Form des Gerichtswesens. Also eine bis dahin wesentlich weniger rationale Form der Rechtsprechung wird in ein bestimmtes rationales Verfahren übertragen. Der Prozessform vorher war das Akkusationsprozess. Ein Ankläger geht vor einen Richter, klagt jemanden an und dann wird in so vorrationalen Mechanismen wie Gottesurteil oder Leumund der Angeklagten Recht gesprochen. Und da ist die Inquisition, die tatsächlich etwas versucht zu untersuchen, also rational zu untersuchen, Argumente abzuwägen, Plausibilitäten abzuwägen, tatsächlich eine fortschrittliche oder modern gesprochen eine bessere Rechtsentwicklung. Im 13. Jahrhundert dann, und es gab in der Kirche, gibt es immer Phasen, das ist jetzt auch nicht typisch für 13., 19., 16., 17., es gibt immer wieder Phasen, wo über Rechtgläubigkeit entschieden wird. passt etwa eine bestimmte Denkweise, passt die noch in den Mainstream derer, die sich gewissermaßen definieren, was rechtgläubig ist, oder passt es nicht rein? Ich glaube, was für die Inquisition fürs 13., 14. Jahrhundert dann spannend ist, ist die Tatsache, dass sich heretische Bewegungen oder Denkweisen, die sich jenseits der Großkirche entwickeln, in einem wesentlich stärkeren Maße popularisieren. Dass es Themenfelder gibt, die von den Gläubigen, die nicht nur sozusagen Themen sind, die ein paar Theologen interessieren, sondern die sozusagen im Volk auch teilweise zumindest oder unter den Menschen angekommen sind. Und da ist die Frage nach Reich, Arm, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, der aus der Erfahrung der Menschen herauskommt, plus im Gegenüber zu dem, dass sich Gesellschaft grundsätzlich wandelt, dass sich Städte entwickelt haben, dass sich das ganze ökonomische System wandelt, dass der Handel wesentlich ausgedehnter wird als vorher und dass die Armut sozusagen Armut wird ein Thema unter den Menschen. Ja, und das führt dazu, dass sich eine Bewegung auch innerkirchlich entwickelt, die sogenannten Bettelorden, die sagen, wir wollen in Solidarität zu den Ausgeschlossenen der Gesellschaft radikal arm leben. Das ist hauptsächlich eine Solidarisierung mit den Ausgeschlossenen. Und der Franz von Assisi sagt dann, okay, die Armut ist im Grunde die Existenzweise Jesu Christi, der war auch arm gewesen. Deswegen ist meine Brüdergemeinschaft auch eine arme Gemeinschaft. Und das gibt es im 13. Jahrhundert einen unglaublichen Auseinandersetzung im Orden, in der Kirche selber, wo dann radikalisierende Gruppen, ich meine es neutral, also ich meine Radikalisierung weder positiv noch negativ, sondern aus der Perspektive dieses Durchschnitts, einer Durchschnittlichkeit, sich radikalisierende Gruppen sagen, wenn ich die Armut radikal für mich wähle, möchte ich, dass es sozusagen ein generelles Thema für Kirche ist. Und ich sehe dann, wenn Kirche Pfründen vergibt, wenn ich mit Geld in ein Amt, mir ein Amt, die Anwartschaft auf ein Amt erwerben kann, wenn die Kirche Großgrundbesitzerin ist, also in der Terminologie, dann stimmt irgendetwas nicht. Und das führt zu Radikalisierungsprozessen, wo die Großkirche dann auch mit Inquisition zugreift und sagt, damit führst du einen Gedanken der Armut zu radikal weiter. Jesus Christus war nicht einfach so besitzlos gewesen. Darüber streiten die dann ab den 20er Jahren des 14. Jahrhunderts. Das ist der Kontext dann von der Name der Rose. Das Fatale an der Inquisition ist dann, dass sie sich tatsächlich verbindet im Spätmittelalter mit all diesen nicht mehr rationalen Dingen wie Hexenverfolgung. Das ist sozusagen auch mit einer wirklich militärischen, gewaltsamen Verfolgung derer, die auf Rechtgläubigkeit, zur Rechtgläubigkeit hin gezwungen werden sollen. Ja, ich glaube, man kann Rechtgläubigkeit, es ist, glaube ich, allen klar, Orthodoxie, Rechtgläubigkeit oder Gläubigkeit generell kann man nicht durch Zwang irgendwie motivieren oder erzwingen. Mittelalterlicher Mensch hat ein bisschen anders sozusagen denken können, aber das Fatale ist dann sozusagen die Entwicklung der Inquisition, wie sie dann sich im Spätmittelalter entwickelt hat. Aber wie gesagt, kein finsteres Mittelalter und auch ein bisschen mehr Gnade vielleicht mit so Prozessen. Ich schaue das ganz sozial, soziologisch an. Es gibt eine Großgruppe, die definiert, was meine Mitgliedschaft bedeutet. Wenn Leute da nicht mehr reinpassen, sagt die Großgruppe, ihr gehört nicht mehr dazu, und das ist halt im Namen der Rose oder bei der Verfolgung der Spiritualen wird es sehr unbarmherzig durch die Großgruppe Kirche, Papst in Avignon durchgesetzt. Soweit erstmal.
Ja, vielen Dank. Die erste Reaktion, die wir so auch bekamen, jetzt kirchlicherseits, Domkapitel, als wir den Titel nannten, war natürlich, da kommt die Kirche ja nicht gut bei weg. Ne? Und das ist natürlich der Gedanke, dass das, was wir auf der Bühne erleben, aus dem Roman abgeleitet, natürlich aktuelle Bezüge heraufbeschwört und dass man das Gefühl hat, ja, Kirche ist eben so. Und mich würde jetzt interessieren, auch bei euch, wie aktuell darf so ein Stück überhaupt sein? Man kann natürlich sagen, es ist alles Mittelalter, es kommt in historischen Kostümen so, aber hat das eine Bedeutung für heute auch? Hat euch das interessiert, dass das eine heutige Bedeutung hat?